Jetzt kommen wir zu der Predigt. In guter FEG-Manier 3 Punkte. 45 Minuten? Nein. Ich werde es heute extra kurz machen, denn ihr habt schon 2 Punkte der Predigt nicht nur gehört, sondern auch erfahren. Ihr habt gehört, wie ein Mensch von dem lebendigen Gott angesprochen wurde, wie der lebendige Gott in das Leben eines Menschen hineingekommen ist, Sarah zu sich gerufen hat und sie auf einen Weg gebracht hat. Und ich liebe diesen Moment, wenn man merkt, wie diese Grenze zwischen Himmel und Erde so ganz dünn wird. Wo man merkt, da kommt ein Stück weit von dem, was Gott vorgesehen hat, hierhin. Das merkt man, wenn der Lobpreis nicht nur Gesang ist, sondern wirkliche Gebete, die nach zu Gott hingerichtet werden. Das hatte ich bei der Taufe, als ich wieder hochkam nach Sarahs Taufe. Das hatte ich eben auch nochmal. Diese Erfahrung. Ich liebe diesen Moment auch nach dem Abendmahl. Wenn der Geschmack des Brotes noch im Mund da ist, der Traubensaft noch nachklingt und gerade bei diesem Wetter, wo es so warm ist, sind die Aromastoffe noch da. Und diese Zusage, die wir eben leiblich erfahren konnten, schmecken konnten, wie sehr Gott uns liebt und wie wertvoll dieser Tausch ist, den er vollzogen hat, nicht nur eine Theorie ist, sondern ganz besonders in unser Leben hineinkommt. Ihr seid an die Tische gegangen, weil ihr damit ausgedrückt habt, das möchte ich für mich. Das soll nicht nur auf den Tischen bleiben, sondern ich brauche diese Zusage. Ich brauche es, dass dieser Christus auch in mein Leben hineinkommt. Und an den Tischen habt ihr diese Zusage geschmeckt, verinnerlicht, wer ihr wirklich seid. Ihr seid nämlich keine Waisen, die um Anerkennung kämpfen müssen. Ihr seid geliebte Kinder des lebendigen Gottes. Und genau darum geht es heute in dem Text aus Epheser 5. Und Paulus beginnt diesen Text mit einem Darum, weil er vorher schon etwas entfaltet hat. Und wir hatten schon vor ein paar Wochen Epheser 4, diese Anweisung, die Paulus an die Epheser weitergibt. Und das Interessante an diesem Passus ist, es ist schwerpunktmäßig sind es Anweisungen, was heißt es, als Kind zu leben? Darum auch dieses Darum, ein besonderes Wort im Griechischen. Und Paulus drückt hier etwas aus, aber er vergewissert sich immer wieder in diesem Abschnitt, dass die Grundlagen stimmen. Es geht hier nicht einfach nur um Handlungsanweisung. Es geht hier nicht einfach darum, moralische Dinge weiterzugeben. Wir sind Söhne und Töchter und wir leben aus dieser Identität heraus. Das ist das, was die Grundlage ist. Und wir schauen uns jetzt diesen Text aus Epheser 5, die Verse 1 bis 14 an. Ich werde es nicht schaffen, über den ganzen Text zu predigen, weil da einfach sehr, sehr viel drin ist. Aber ich wollte, dass ihr ihn schon mal gelesen habt. Da kehren wir nochmal hin zurück. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genau so hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt, wie Kinder des Lichts leben. Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr nicht einmal reden, denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt nichts sagen, das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen. Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eines müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen, denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und beteiligt euch nicht an den Taten, die der Finsternis entstammen und fruchtlos sind. Deckt vielmehr solche Taten auf. Denn es ist eine Schande, auch nur von dem zu reden, was manche im Verborgenen tun. Aber alles, was aufgedeckt ist, wird dann vom Licht erleuchtet. Und alles, was vom Licht erleuchtet ist, wird selbst zum Licht. Deswegen heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf vom Tod. Dann wird Christus dein Licht sein. Paulus beginnt diesen Absatz mit einem Darum. Diesem Darum, das im Grunde noch einmal aufgreift, wer wir sind. Was der Baustein unserer Identität ist. Nämlich, dass wir Kinder sind, geliebte Kinder. Und die Frage, die wir heute Morgen also bewegen, ist nicht, was muss ich tun, um ein besserer Mensch zu werden? Das ist Religion. Religion fragt nach Anweisungen, wie man besser wird, wie man heiliger wird. Paulus beschreibt es andersherum. Er beschreibt, wie wir aus dem, was Christus für uns getan hat, leben sollen. Er dreht es im Grunde um. Nicht wir müssen uns durch unser Verhalten verbessern und zu etwas werden, sondern wir sind etwas. Und darum nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch Gottes geliebte Kinder. Wir sind Kinder, wir müssen sie nicht erst werden. Denn wir sind nicht Kinder aus unserem Blick, sondern wir sind Kinder, weil er es getan hat. Nehmt euch also Gott zum Vorbild, ist die Aufforderung. Das ist die Aufforderung, die Paulus an die Epheser hier weitergibt. Nehmt euch Gott zum Vorbild, ahmt ihn nach, spielt quasi nach, was er tut. Das ist das griechische Wort, was hier verwendet wird. Also tut das, was er tut. Dabei fordert Paulus nicht auf, dass wir selbst zu kleinen Göttern werden. Es geht ihm nicht darum, dass wir uns für Götter halten, dass wir so tun, als ob wir Götter wären. Und er behauptet auch nicht, dass wir irgendwann einmal Götter werden, wie zum Beispiel die Mormonen das sagen. Das sagt Paulus nicht, sondern er sagt, ahmt nach. Denn wir waren, sind oder werden irgendwann, das wird nie passieren, allgegenwärtig, allmächtig oder allwissend. Obwohl manche Menschen, denen ich begegnet bin, diesen Punkt anscheinend für sich schon gebucht haben. Aber über diese Eigenschaften spricht Paulus hier nicht. Es geht ihm nicht darum, dass wir vom Wesen her so sind wie Gott, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Das sagt er nicht, denn er erklärt nachher, was es bedeutet. Führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Ahmt Gott in dieser Hinsicht nach. Ahmt ihn nach. Und er beschreibt hier eine Haltung und die Kraft, aus der diese Aufforderung kommt. Die Haltung ist die eines geliebten Kindes. Das ist die Grundlage. Darum habe ich diesen Punkt am Anfang auch so betont. Das ist die Grundhaltung, die wir haben sollten. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Denn ihr seid doch seine geliebten Kinder. Das ist die Grundhaltung. Das ist eure Identität. Das ist das, was wir sind. Das ist die Haltung, mit der wir Gott nachahmen sollten. Und alle Eltern kennen das vielleicht. Ich weiß nicht, ob das schon früher so war, aber meine Jungs liebten es, Leute nachzuahmen, die sie bewunderten. Es gab leider kein Kostüm von einem verschwitzten Pastor mit Headset, aber sie liebten es, Superheldenkostüme anzuziehen. Bei solchem Wetter, mit Polsterung und allem drum und dran. Und ich dachte, warum? Ja, weil sie so sein wollten. Sie haben etwas gesehen und haben gesagt, boah, so möchte ich sein. Für diejenigen, die vielleicht Mädchen haben, haben das vielleicht mal gesehen. Dass die Kinder die Schuhe der Eltern anziehen. Die können nicht damit laufen, die legen sich regelmäßig auf die Nase oder sind super unsicher. Aber sie wollen sein wie die Mama. Und dieses Bild verwendet Paulus um deutlich zu machen, ahmt Gott nach. Schaut auf ihn, schaut, wie er ist von seiner Liebe und ahmt diese Liebe nach. Und das ist die Haltung eines geliebten Kindes. Ich sehe, wie toll mein Papa im Himmel ist und ich will so sein wie er. Ich möchte mich bewegen lassen von ihm und seiner Liebe. Und die Liebe ist die Kraft, aus der es entspringt. Liebe ist hier nicht eine Pflicht, sondern es ist eine erfahrene Liebe. Denn wir sind geliebte Kinder mit einer Liebe, die Christus vorgelebt hat. Und es ist hier die Agape-Liebe. Die Leute, die schon öfter in Gemeinde waren, wissen, dass es eine hingebungsvolle Liebe ist. Eine Liebe, die nicht über die Kosten nachdenkt, sondern eine Liebe, die sich hingibt. Als gestern oder heute Nacht das Gewitter war und ein Blitz irgendwo in der Nähe unseres Hauses einschlug, saßen meine Frau und ich beide im Bett plötzlich auf. Und meine Frau sagte, okay, wir müssen nach den Kindern gucken. Die hätte sich auch einfach hinlegen können und sagen, oh, jetzt wird es ein bisschen kühler, jetzt kann ich entspannter schlafen. Macht eine Mutter nicht. Warum? Weil die Liebe zu den Kindern sie bewegt. Und das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. Christus selbst hat uns genauso geliebt, als er sein Leben hingegeben hat. Er hat nicht darüber nachgedacht, oh ja, hier, sorry, am Kreuz ist es nicht ganz so bequem. Ich würde den elektrischen Stuhl buchen. Nein, das war die Zeit, die Gott vorherbestimmt hat. Und Jesus hat gesagt, ich gehe diesen Weg. Aus Liebe für uns. Und das ist die Liebe, die wir nachahmen sollten. Eine Liebe, die bewegt. Und ich könnte jetzt unterschiedliche Beispiele nehmen für Mitarbeit, Besuche, Gebet oder besondere Glaubensschritte aufzuführen. Aber ich möchte dir nicht etwas vorkauen, denn das, worüber Paulus hier spricht, ist ein Beziehungsgeschehen. Etwas, was zwischen dir und deinem liebenden Vater geschieht. Du musst im Grunde prüfen, welche Haltung prägt dein Handeln? Ist es die Haltung eines geliebten Kindes? Oder versuchst du, Gott gnädig zu stimmen durch das, was du machst? Und aus welcher Kraft versuchst du zu leben? Gibt es etwas, das an die Stelle von Liebe und deiner Identität als geliebtes Kind getreten ist? Nimm diese Frage mit, fotografier es dir ab, nimm es mit, beweg du diese Frage mit deinem Gott, weil das ist die entscheidende Frage. Aus welcher Haltung, entschuldig bitte den Rechtschreibfehler, aus welcher Haltung und welcher Kraft versuchst du zu leben? Und sei ganz ehrlich vor deinem Gott. Und gibt es etwas, was vielleicht an die Stelle getreten ist? Wie sehr bewegt dich die Liebe Gottes, die dir in Christus begegnet ist? Ist es etwas, was vielleicht für dich normal geworden ist? Weil du von dem lieben Gott schon so viel gehört hast. Es geht mir nicht darum, ein schlechtes Gewissen, weil ein schlechtes Gewissen ist keine Motivation. Das ist nicht das, was Paulus hier fordert, von den Ephesern oder von uns. Er fordert und wünscht sich Liebe. Warum? Weil es unserer Identität entspricht. Wir wurden geliebt. Und die Antwort ist Liebe, in Beziehung leben. Also bewegt diese Frage. Denn es gehört zu deiner DNA, zu deinem Baustein. Aber als Kontrast macht Paulus deutlich, das ist nicht normal, dass wir so leben. Das ist die Grundlage. So sollten wir leben. Damit eröffnet er im Grunde dieses Kapitel, oder beziehungsweise es ist so ein Scharnier zwischen den Aufforderungen, die er vorher hatte, und den Aufforderungen, die kommen, was ein weisheitliches, was ein vom Geist Gottes bewegtes Leben ist. Und in diesem Scharnier legt er diese Grundlage noch einmal und entfaltet als Kontrast, wie wir es nicht machen sollten. Und warnt uns vor Ablenkungsfallen. Dass wir versuchen, auf andere Art und Weise diese Sehnsucht nach Leben und Liebe zu stillen. Denn er sagt, über Unzucht und jede Art von Unsittlichkeit, auch Habgier, sollt ihr nicht einmal reden. Das gehört nicht zu euch. Das gehört sich nicht für Heilige. Das ist nicht etwas, was zu eurer Identität gehört. Paulus argumentiert hier von der Identität, nicht moralisch, nicht ethisch, sondern von der Identität her. Und er sagt, noch nicht mal darüber reden. Warum? Weil wir Menschen, wenn wir reden, etwas erschaffen. Wir erschaffen eine Realität. Wenn wir etwas sagen, manche sagen, ja, war doch nur so dahingesagt. Ja, Jesus sagt, das, was aus dem Mund rauskommt, sagt sehr viel darüber, was in dir drin ist. Und manches, was so dahergesagt ist, sprudelt einfach aus einem Herzen heraus. Paulus warnt hier davor, unbewusst einfach zu handeln. Ihr sollt nicht sagen, dass andere herabsetzt. Nicht dumm daherreden. Und so weiter und so fort. Denn in der Mitte macht Paulus hier deutlich, denn eins müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, und hier verwendet er das Wort Porneia, das heißt Unzucht, jede Art von Verdorbenheit, und das Wort Porneia ist ein Begriff, der deutlich macht, der ist etwas, was gut war und das verdreht wurde. Wir haben letztens mit meinen Jungs die French Open geguckt. Das war richtig cool, endlich mal einen deutschen Grand-Slam-Sieger mal wieder zu sehen. Und Zverev, der paar Zentimeter größer ist als ich, kann richtig tolle Schläge entlang der Grundlinie und so weiter spielen. Und er war immer wieder verzweifelt, wenn sein Gegner einfach nur einen Slice gemacht hat, also den Ball von unten angeschnitten hat. Und plötzlich, dieser kleine Schnitt, diese kleine Bewegung sorgte dafür, dass der Ball nicht daraus kam, wo Zverev dachte, dass er hinkommt. Das ist nur eine kleine Drehung, die dort passiert. Aber das Ende ist ganz woanders. Und Porneia ist genau das. Unzucht ist nicht einfach nur etwas Böses, sondern der Feind nimmt etwas und pervertiert, er verdreht es und macht daraus etwas, was den Menschen kaputt macht. Und es ist auf Sexuelles gedacht. Und Paulus macht heute, ey, haltet euch von jeder Art von Unzucht, also alles Sexuelle, was außerhalb des Schutzraums der Ehe, denn dafür ist Sexualität geschaffen, in der Verbindung zwischen Mann und Frau, dort ist Sexualität im Schutzraum das, was Gott geschenkt hat, weil es Leben, Freude und Teil seiner Schöpfung widerspiegelt. Das ist sein Ziel. Aber überall dort, wo wir versuchen, eigene Sehnsüchte zu stillen, sei es durch Pornografie, sei es durch Seitensprünge oder, ist völlig egal, was es ist, widerstrebt es dem Wesen Gottes. Unsittlichkeit. Wenn ich zum Beispiel, damit meint er genau das, worüber vorher, wenn ich rede, um andere herabzusetzen, um mich besser zu fühlen. Das ist Unsittlichkeit. Das ist das Miteinander. Paulus macht, das gehört sich nicht. Und Habgier. Auch die Finanzen. Also nicht nur meine Sexualität. Das wird ja oft gesagt, wir Christen, wir gucken zu sehr auf die Sexualität. Ja, weil es etwas tief drinnen ist und etwas mit unserer Sehnsucht zu tun hat. Aber genauso unsere Zunge, wie wir reden, was wir über andere sagen und unser Geldbeutel. Denn Paulus macht deutlich, es ist nichts anderes. Habgier ist Unzucht, Unsittlichkeit ist nichts anderes als Götzendienst. Und jetzt denkt ihr, hä, Götzendienst? Wir haben doch kein goldenes Kalb oder ähnliches hier. Götzendienst ist jede Art des Dienens, was etwas Gutes nimmt und erwartet, dass es die tiefsten Sehnsüchte stillt. Bei Unzucht ist es die Sehnsucht nach Intimität, nach dem Erkanntwerden. In Sexualität werde ich erkannt von meinem Gegenüber auf meine verletzlichste Art und Weise. Und im Schutzraum der Ehe ist das was Wunderschönes. Aber wenn ich einfach nur Bestätigung und Annahme will und mir den schnellen Kick über Pornografie hole, ist meine Sehnsucht wichtiger als das Gottes Absicht. Unsittlichkeit, wenn ich Anerkennung bekommen will, wenn ich Macht haben will und den anderen dafür erniedrige, ist die Sehnsucht nach Anerkennung außerhalb von Gott für mich wichtiger als Gott selbst. Habgier, die Sehnsucht nach Sicherheit, dass ich genug habe, will ich nicht von Gott stillen lassen, sondern lieber von dem, was ich habe, was ich besitze, was ich mir verdiene. Und die Altäre dafür sehen heute anders aus. Timothy Keller hat das einmal sehr krass deutlich gemacht. Er hat gesagt, wie viele Menschen, der lebte und wirkte in New York, der Metropole für Finanzen weltweit. Und er sagte einmal sehr schön, wie viele Familien, wie viele Kinder wurden auf den Altären der Banken geopfert? Nicht mit Blut, sondern durch die Vernachlässigung ihrer Eltern. Weil die Eltern eher dem Profit und der Anerkennung nachgejagt sind, als für ihre Kinder zu sorgen. Und die Sehnsucht nach Sicherheit, nach Intimität, nach Anerkennung ist etwas total Normales. Aber in dem Moment, in dem wir versuchen, uns irgendwo anders diese Sehnsucht erfüllen zu lassen, geraten wir in eine Falle. Wer dies tut, und Paulus spricht hier darüber, wer dies tut, ist eine grammatische Form, wer das immer wieder tut, also wer darin lebt, der bekommt am Ende das, was er wollte. Denn niemand soll euch mit leeren Versprechungen erfüllen. Denn die Götzen erfüllen uns mit leeren Versprechungen. Die sagen, hey, wenn du mich hast, dann hast du das und das. Aber am Ende bleiben wir leer zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Götter müssen verrückt sein. Wer diesen Film schon mal geguckt hat, hat diese Affenfalle schon mal gesehen. Die effektivste Art, einen Affen zu fangen, sind solche ausgehöhlten Kürbisse, wo Nahrung für Affen hingelegt wird. Und die Affen greifen hinein. Und dieser Kürbis ist angebunden oder im Erdreich. Und der Affe greift rein in der Sehnsucht, oh, seinen Hunger zu stillen. Das Ding ist, das ist eine super sichere Falle, weil der Affe wird nicht loslassen. Der wird nicht loslassen. Und die Leute, die das in Afrika oder im Dschungel schon mal erlebt haben, das ist tragisch. Er sieht, wie die Jäger kommen. Aber die Beute, die er ergriffen hat, will er nicht loslassen. Paulus warnt uns genau davor. Er warnt uns vor diesen Ablenkungsfallen. Er warnt uns davor, dass wir unser Herz, unser Innerstes an etwas klammern, was eigentlich unsere Sehnsucht nicht stillen kann. Es ist nicht eine moralische Sache, die Paulus hier deutlich macht, sondern es ist etwas, was uns nachhaltig schädigen kann. Und dazu sind wir eingeladen, unsere Sehnsüchte bei Gott stillen zu lassen. Weil das andere ist Götzendienst, es ist leer. Es lässt uns am Ende nur mit leeren Versprechungen zurück. Denn Gott lässt uns unseren freien Willen. Er lässt es zu, denn das ist Liebe. Er lässt es zu, dass wir nach dem anderen greifen, obwohl wir geschmeckt haben, was er uns eigentlich geben will. Sein Leib, sein Blut, damit wir erfüllt werden mit Liebe, mit Intimität, mit Sicherheit, die über den Tod hinausgeht. Und wie oft greifen wir stattdessen nach etwas, was uns nur eine kurze Sicherheit hier in dieser Welt gibt. Paulus warnt uns vor diesen Ablenkungsfallen und ermutigt uns, in diesem Licht zu leben. Und hier kommt wieder ein Punkt der Identität, entschuldigt. Dann sagt, ihr seid Licht. Die hingebungsvolle Liebe leuchtet am hellsten. Und damit schließe ich. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört. Aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts. Paulus wiederholt hier noch einmal diese Zusage der Identität. Er sagt nicht, ihr werdet irgendwann zu Licht. Er sagt nicht, ihr werdet irgendwie heller leuchten oder das Licht wird auf euch scheinen. Nein, nein, nein. Er sagt, ihr seid Licht. Ihr seid Licht. Darum lebt, darum wandelt. Das ist so ein schönes Wort. Und für alle, die das Meer lieben, erduldet das Bild von der Wanderung. Denn das ist das Bild. Wandeln ist ein permanenter Prozess. Und wer schon mal mit Kindern gewandert ist, der weiß, dass es herausfordernd ist, die Motivation hochzuhalten. Denn die Frage kommt, wie lange noch? Boah, ist das steil. Warum? Weil sie Schritt für Schritt, erstens, sie müssen ein paar Schritte mehr machen, das Leid kenne ich. Also wenn ich mit etwas größeren Leuten wandere, dann muss ich 2 Schritte machen, während sie einen machen. Aber dieses beständige Gehen führt dazu, dass wir nicht sofort die Erfolge haben. Aber Paulus macht deutlich, wenn wir mit Jesus und in seinem Licht unterwegs sind, dann ist es natürlich, dass etwas entsteht. Im Licht entsteht etwas. Ich weiß nicht, ihr mögt die Hitze gerade nicht und ich kann es voll nachvollziehen. Wisst ihr, warum ich die Hitze gerade mag? Ich gucke raus aus unserem Wohnzimmerfenster und sehe unseren Kirschbaum. Und jeder Tag, den die Sonne da drauf knallt, weiß ich, das wird gut. Das wird besser. Jeder Tag und jeder Schweißtropfen, den ich gerade vergieße oder schon in mein erstes Hemd vergossen habe, ist immer wieder die Erinnerung, es wird gut. Auch dein Weg mit Gott, wenn du an ihm festhältst, auch wenn es schwer ist, in dieser Liebe, dich von ihm durchziehen lässt, es wird gut, weil er dich durchträgt. Darum lasst uns diesem Gott antworten mit dem Lied »Nun danket alle Gott«. Denn in der Mitte dieses Abschnittes, in all dem, gibt Paulus eine Anweisung. Er sagt, ihr seid Kinder des Lichts, erinnert euch an eure Identität. Aber wir überlesen das manchmal. Denn in dem, was wir nicht tun sollen, sagt er, bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Warum Dank? Weil Dank mir deutlich macht, es kommt nicht von mir. Dank macht deutlich, ich wurde beschenkt. Dank erinnert mich, hey, ich hab's nicht von mir aus geschafft. Dank ist etwas, was uns in unsere Gegenwart holt, wie reich wir beschenkt sind. Und darum seid ihr eingeladen, euch gegenseitig, euch ganz persönlich zu erinnern, nun danket alle Gott, so ein altes Lied, aber so wertvoll, weil es uns daran erinnert, was er für uns getan hat, was er für dich getan hat. Denn er hat dich ins Licht gerufen. Er hat dich zu seinem geliebten Kind gemacht. Er lädt dich ein, ihn nachzuahmen. Und er lässt dich dabei nicht alleine. Darum danke ihm dafür. Denn er ist treu und gut. Amen.